Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Perfektion oder Improvisation?
Perfektion.
Sushi oder Spätzle?
Beides.
Aufgewachsen in Japan, ausgebildet in Düsseldorf und Stuttgart, bewegt sich Kazuito zwischen zwei Welten und übersetzt sie in eine ganz eigene Architektursprache. Seine Gebäude sind keine Solitäre, sondern Räume der Begegnung, offen, durchlässig und von feinen Übergängen zwischen innen und außen geprägt. Bei Studio Ito Architekten entstehen vor allem Bauten für die Öffentlichkeit. Es sind Bauten, die Teil des Alltags werden und Orte schaffen, an denen Menschen zusammenkommen. Dabei versteht Ito seine Rolle als Zuhörer und Vermittler. Er sucht im Prozess den gemeinsamen Weg statt der lauten Geste. Im Jungtalks Podcast sprechen wir, Diane Slavic und Dr. Uwe Bresan, mit Kazuito über das Bauen für die Gemeinschaft, über die Balance zwischen kultureller Offenheit und planerischer Präzision und darüber, warum gute Architektur nicht auf Wirkung, sondern auf Beziehung abzielt.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite beim heutigen Jungtalks Podcast. Schön, Kazu, dass du bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich jetzt.
Wir haben ja schon gehört, du kommst aus Japan, hast auch in Japan studiert, bist dann an die Kunstakademie in Düsseldorf gewechselt und führst heute dein eigenes Büro in Stuttgart. Wie kommt es zu diesem ungewöhnlichen Lebensweg von Japan nach Deutschland und dann ausgerechnet noch ins schwäbische Stuttgart?
Also das war so, ich wollte unbedingt nach dem Bachelorstudium in Japan woanders hingehen, und zwar ins Ausland, weil ich einfach interessiert war. Und dann hatte ich durch den Zufall einen deutschen Architekten kennengelernt, der als Gastkritiker bei uns in der Uni war, in Nagoya, der Björn Sebelin heißt. Und ich habe ihn einfach spontan dann gefragt, wie es aussieht, bei der Kunstakademie Düsseldorf zu studieren, weil er sozusagen als Dozent von dort aus als Gastkritiker eingeladen war. Und dabei habe ich nicht so viel nachgedacht. Ich habe einfach gedacht, oh, das ist eine Chance, das ist so ein deutscher Architekt, jetzt bin ich da, ich spreche mir mal an.
Und der hat dann quasi den Kontakt nach Düsseldorf vermittelt und dann bist du da hingekommen und?
Genau, also der hat dann gesagt, wie die Kunstakademie in Düsseldorf aussieht und funktioniert und dass es einen Aufbaustudiengang gibt. Und dann hat er mir sehr viel geholfen. Also er hat mir geholfen, Leute vorzustellen. Ich war auch vor dem Studium zweimal in Düsseldorf extra, um mich vorzustellen. Da habe ich zum Beispiel den Lauritz Ottner kennengelernt und so weiter. Und dann habe ich mich ganz normal über den offiziellen Weg beworben. Und dann aufgenommen.
Wenn du heute da zurückschaust, einerseits quasi auf die Ausbildung in Japan, dann auch in Düsseldorf, wer hat dich mehr geprägt oder was hat dich mehr geprägt?
Ich würde sagen, Kunstakademie Düsseldorf, beziehungsweise die deutsche Seite, weil ich glaube, in Japan war ich noch zu jung, um überhaupt das Ganze zu verstehen.
Und gibt es da außer diesem Mitarbeiter menschlich irgendwen, der ein Mentor war oder quasi den Weg vorgezeichnet hat?
Also der Björn Sebelin war tatsächlich der Erste für mich, der so ein bisschen als Mentor dabei war. Ich bin immer noch sehr gut befreundet mit ihm, treffen uns auch regelmäßig. Und wenn ich eine wichtige Entscheidung vor mir habe, dann spreche ich auf jeden Fall mit ihm. Das ist immer noch so. Und dann habe ich in Stuttgart auch durch verschiedene Zufälle den Theo Hertner kennengelernt, mit dem ich auch ein erstes Büro hatte. Mit dem habe ich leider jetzt nicht mehr so richtig Kontakt, aber der war auch sozusagen wie so eine Art Bruder, ja. Und er hat mir sehr viel geholfen, dass ich mich dann letztendlich doch alleine selbstständig machen konnte.
Du hast dein Büro ja sehr früh gegründet. Mhm. Also wir führen ja häufig Gespräche mit den Architekten und Architektinnen und sehen da durchaus die Herausforderungen, heutzutage als junger Architekt ein Büro zu gründen. Du hast das Ganze aus eigener Kraft gemacht, ohne großes Netzwerk im Hintergrund. Wie war dieser Schritt für dich? Hat das viel mit Mut zu tun gehabt? Zufall? Oder war es einfach eine Notwendigkeit für dich?
Ich wollte mich immer selbstständig machen. So habe ich ja auch versucht, Büros auszusuchen oder dort zu arbeiten, wo man tatsächlich lernen kann und viel mitbekommen kann. Deswegen habe ich relativ oft die Büros gewechselt, weil ich dann in manchen Büros festgestellt habe, dass man nicht aus diesem Wettbewerbsbereich rauskommt. Ja. Und als ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht habe, da war ja der Theo Hertner, wie gesagt, mit dabei. Ich glaube, ohne ihn hätte ich mich nicht selbstständig gemacht. Also das war schon eine große Unterstützung von seiner Seite aus. Er hat mich dann auch sehr sicher gemacht. Ich habe sehr viel mitbekommen, wie er mit Bauherren umgeht und so weiter. Und Das war, glaube ich, schon sehr wichtig. Also ich war nicht ganz alleine.
Ja, nichtsdestotrotz, ihr wart sehr jung und habt es ja durchaus sehr früh gewagt. Wie kam es denn zu den ersten Projekten? Weil meistens ist es ja so, man hat ein Projekt und macht sich dann selbstständig. War es bei euch andersrum?
Ja, halb, halb. Also das war so, ich war noch ein Projektleiter in einem Büro und habe dann Kindergarten geplant und baugeleitet. Und in der Eröffnungsfeier war jemand von der Stadt dabei, von der Stadt Stuttgart. Und der hat mich dann so mal angesprochen, weil er mitbekommen hat, dass ich mich selbstständig mache, ob ich denn nicht Lust hätte, ein kleines Umbauprojekt für die Stadt beziehungsweise für das Liegenschaftsamt zu machen. Und das war eins der ersten Projekte. Und so konnten wir uns auch selbstständig machen.
Weil wir jetzt schon so viel davon reden, quasi als junger Architekt. Wir haben erst vor wenigen Wochen deinen 40. Geburtstag gefeiert.
Nochmal ja, herzlichen genau.
Glückwunsch.
Ja, danke.
Und die erste Bürogründung zusammen mit Härtner, wann war die?
Das war 2017.
Dann warst du da 32, 33.
Ja, sowas, ja, Anfang 30, genau.
Viele junge Büros kämpfen ja damit, überhaupt wahrgenommen zu werden. In Wettbewerben, bei Vergaben, öffentlicher Hand. Wie erlebst du diese Situation? Jetzt hast du quasi seit 9 Jahren, 8 Jahre dein Büro. Mhm. Ist es heute eher schwieriger geworden als junges Büro oder wie betrachtest du das?
Das ist schwer zu sagen. Also es war immer schwer, aber ich glaube, das ist so, wie jeder jetzt sagt, gibt es einfach viel weniger Wettbewerbe und Vergabeverfahren im öffentlichen Bereich. Und insofern ist es bestimmt schwieriger geworden als vor ein paar Jahren. Aber wir haben jetzt ein bisschen Glück, dass wir genug Aufträge haben im öffentlichen Bereich. Von daher merken wir das jetzt aktuell nicht so sehr.
Und die Aufträge generiert ihr über Wettbewerbe oder sind das Vergabeverfahren?
Beides. Also das sind 40% über Wettbewerbe und 60% Vergabeverfahren. Und ich glaube, dass wir besser über Vergabeverfahren Aufträge bekommen können als über Wettbewerbe. Aber das ist ja auch irgendwo logisch.
Klar, da ist die Konkurrenz nicht so groß.
Genau.
Ja, du, wenn du heute jungen Leuten um die 30, also jetzt mit 10 Jahre Abstand, einen Tipp geben möchtest, wenn sie sich selbstständig machen wollten, was würdest du ihnen raten?
Also ich würde den jungen Leuten sagen, dass wenn sie Lust haben, sollen sie sich sofort selbstständig machen, ob mit oder ohne Erfahrung. Weil ich glaube, wenn man sich erst gegen 40 dann selbstständig macht, dann ist es fast zu spät. Da sollten sie schon mal beginnen damit und wenn es halt nicht klappt, dann können sie ja immer noch zurückgehen. Das ist ja nicht nur eine einmalige Entscheidung. Und deswegen sollen sie sich dann frühzeitig selbstständig machen, wenn sie Lust haben und auch bereit sind, alles zu geben. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, ob man bereit ist.
Da kommt der japanische Arbeitsethos durch.
Ja, genau. Ein bisschen, ja.
Wir haben ja schon darüber gesprochen. Du baust viel im öffentlichen Bereich, Schulen, Kindergärten, Rathäuser. Viele Architekten würden jetzt sagen, öffentliche Aufträge empfinden sie eher als mühsam. Du hast sie dir ganz bewusst ausgesucht. Man könnte auch fast sagen, es ist deine Nische. Warum?
Weil ich habe ja gar kein Netzwerk oder Connection oder sowas in Deutschland. Ja, ich kenne auch keine reiche Bauherrschaften oder sowas. Meine Eltern sind ja in Japan. Das heißt, eigentlich ist es der einzige Bereich, wo ich mich bewegen kann. So ist es entstanden. Und in den Büros, wo ich gearbeitet habe als Mitarbeiter, da ging es immer um die öffentlichen Projekte. Professor Lederer, Lauditz-Ordner und so weiter. Und so ist das entstanden.
Was reizt dich denn an dieser Art von Aufgabe? Also was kannst du dort erzählen, was jetzt in einem privaten Bau vielleicht gar nicht möglich wäre?
Dieses Gefühl, dass du etwas gebaut hast, was tatsächlich für alle dort steht und nicht nur für eine bestimmte Familie oder für eine bestimmte Baugruppe oder so, ne? Und das ist schon ein besonderes Gefühl, wenn es fertig ist und Leute siehst, die dann bei der Eröffnung dabei sind, ja, die dann wirklich sich drauf freuen. Das ist schon ein schöner Moment.
Wie ist das Gefühl, wenn die Kinder deine Architektur erobern?
Das ist auch schön, aber ich glaube, dass es denen relativ egal ist, wie das gemacht ist.
Gibt es denn Momente, in denen du sagst, gerade in diesen Prozessen, also in den Prozessen, öffentliche Bauten zu planen, entsteht etwas, das sonst gar nicht so möglich wäre?
Vielleicht die Aufmerksamkeit in der Gesellschaft und vielleicht die bestimmte Größe des Interesses bei der Bevölkerung.
Also dann ist es eigentlich ja eine Art PR, die automatisch mitkommt für dein Büro.
Ja, kann man sagen, ja.
Wo wir jetzt gerade schon also auch bei dem Thema der Bauherrenschaft und der Öffentlichkeit sind, du hast irgendwie mal gesagt, du arbeitest lieber mit kleineren Gemeinden zusammen als mit Bauherren aus großen Städten. Warum lieber für die kleineren Gemeinden?
Weil zum einen es ja immer eine Person gibt in einer kleinen Gemeinde, die einfach Entscheidungen treffen kann. Also entweder habe ich bei der kleinen Gemeinde direkten Kontakt zu dem Bürgermeister, der Bürgermeisterin oder zu einer Person, die sozusagen für Finanzen und Bau zuständig ist, ohne Hierarchie. Das heißt, beim Bauen passieren immer Sachen und da müssen die Dinge schnell entschieden werden. Und ich finde, dadurch, dass man einfach anrufen kann und fragen kann und dann gleich Ja oder Nein Antwort kriegt oder halt innerhalb von ein paar Tagen mit einer klaren Entscheidung, hat man das Gefühl, dass man mit denen gemeinsam das Projekt entwickelt. Wir haben gerade auch ein Projekt, was von einer etwas größeren Gemeinde oder Kommune ist in unserem Verhältnis. Und da merke ich schon, dass das Projekt viel langsamer läuft und dass keiner Ja oder Nein sagen will und dass das Ganze eigentlich das Bauen teurer macht.
Eigentlich schön. Also ungewöhnlich, dass jemand tatsächlich das Bauen im Ländlichen bevorzugt im Vergleich zu dem Städtischen. Aber die Argumente sprechen für sich. Ein Schwerpunkt deines Schaffens liegt auf den Bildungsbauten. Was reizt dich denn besonders daran?
Das ist schon besonders schön als Aufgabe, weil das etwas für die Zukunft ist, ne? Also du baust jetzt nicht irgendwie Bibliothek oder sowas oder ein Rathaus oder sowas für die erwachsene Menschen, sondern das sind ja Bauten, die für unsere Kinder oder für unsere Zukunft das beitragen können. Und das ist, glaube ich, schon die Besonderheit bei den Bildungsbauten.
Und die ja auch darin wachsen.
Genau.
Wenn man sich deine Architektur anschaut oder eure Architektur, dann arbeitet ihr häufig mit Übergängen, Zwischenräumen, überdachten Zonen, eine Art zweiter Haut. Dürfen wir das so interpretieren, dass das aus deiner japanischen Prägung kommt, diese Idee, dass Raum immer auch Beziehung ist und nicht nur eine Grenze? Oder woher kommt es?
Man kann schon sagen, ja, dass es bestimmt aus einer japanischen Kultur kommt. Witzigerweise ist es aber so, dass diese Zweischichtigkeit oder Balkon oder Umlauf oder sowas, dass es mittlerweile in Deutschland auch fast wie so ein Standard geworden ist bei Bildungsbauten. Und zwar nur durch den Brandschutz. Das finde ich irgendwie witzig, weil ich habe davor schon angefangen, mit diesem Konzept Bildungsbauten zu entwerfen. Und dann haben wir ein paar Kitas schön gebaut. Und dann kam irgendwann so eine Mode sozusagen, dass man das dann macht, damit man den Brandschutz hinkriegt. Und dann dachte ich mir, ja, es passt ganz gut zu mir.
Dann kommen wir quasi über den deutschen Brandschutz plötzlich zu einer japanischen Architekturtradition zurück.
Genau.
Du hast uns auch schon gesagt, also die Prägung war eher in Deutschland. Also beschäftigst du dich viel noch mit traditionellen japanischen Bauten oder der Architektur deiner Heimat? Fließt das ein in deine Projekte?
Ja, ich glaube eher unbewusst, würde ich sagen. Ich habe immer noch Kontakt zu den japanischen Kollegen, aber auch nicht so viel. Und ich gucke mir schon irgendwie Sachen an, die gebaut werden. Aber das, was mich so richtig geprägt hat, war eher so mein eigenes Haus. Oder unser Haus, wo ich aufgewachsen bin. Da habe ich damals als kleines Kind die Baustelle miterlebt, wie die Zimmerer gearbeitet haben, ohne Gerüst standen die auf dem Dach und haben den Dachstuhl aufgebaut und sowas. Und ich glaube, das ist so etwas, was immer noch mich sehr pflegt, glaube ich, aber unbewusst. Aber ansonsten denke ich beim Entwerfen eher wie so ein deutscher Architekt, würde ich sagen. Das sieht man ja, ich komme ja von alten Schule, von Lauritz Ottner, Arno Lederer. Das ist, glaube ich, schon so.
Also kein japanischer Großmeister, den du da quasi zitierst.
Nee, ich glaube nicht.
Du hast auch mal dich selber oder deine Rolle in der Architektur, wie du sie verstehst, als eine Art Vermittler beschrieben. Also jemand, der zuhört, der aushandelt und der verbindet. Gar nicht so sehr, der schnell auf der Serviette zeichnet, dann eine Skizze und dann wird es so gemacht, sondern tatsächlich eher ein Mediator oder Moderator. Kannst du das mal so für den Alltag in so einer Projektarbeit schildern?
Also das, was ich mache, das ist eigentlich die Aufgabe des Architekten, finde ich. Diese Leute zusammenzubringen, also jetzt im öffentlichen Bereich, ne? Oder im privaten Bereich genauso. Ich bin, glaube ich, auch deswegen so, sicherlich aus meiner japanischen Kultur sozusagen, dass ich da eher Leute zusammenbringe, anstatt mich da jetzt irgendwie präsentiere als großer Architekt oder sowas. Aber bei jedem Projekt muss ich ja als Kopf eines großen Teams hier funktionieren. Das hat mir eine im Büro beim Professor Lederer gesagt und das ist in meinem Kopf geblieben. Und so versuche ich immer, Leute zusammenzubringen als Chef von dem Ganzen, um das ganze Projekt gemeinsam voranzutreiben. Und etwas, an dem ich dann immer denke, ist ein HLS-Planer, ein Fachplaner, der hat mir einmal gesagt, das war ein Kindergartenprojekt in Bayern, dann hat er mir gesagt, Kase, guck mal, das ist doch viel schöner, wenn du dich verstehst mit den Beteiligten und gemeinsam ein Projekt zum Ziel bringst und dich dann am Ende mit den Leuten drauf freust, als wenn du jedes Detail irgendwie durchziehst und später 10 Gerichtsverfahren durchführen musst. Das hat er mir gesagt und ich dachte, ja, das stimmt.
Das heißt aber eben auch, dass man manchmal Kontrolle abgeben muss?
Das nicht unbedingt. Also ich kontrolliere schon alles, aber vielleicht in einer Art wie so ein Vermittler. Oder. Also ich bin da jetzt nicht so, nee, so nicht, sondern warum ist das so, kann man es doch so machen. Und ich rede so lang, bis die vielleicht dann aufgeben oder nicht.
Ich habe darüber nachgedacht mit diesem Kontrolle abgeben und wir kennen uns ja schon eine Weile und ich dachte, Kontrolle abgeben ist doch eigentlich gar nicht so sein Ding. Aber dann ist es quasi über das Miteinander reden, dass man da einen guten Kompromiss zwischen Beteiligung und Präzision und zwischen Offenheit und Kontrolle hinbekommt. Bedeutet aber auch viel Arbeit, glaube ich.
Ich glaube, das ist viel mehr Zusatzarbeit, ja, die jetzt nicht nach Hawaii bezahlt werden kann.
Führt aber dann am Ende zu einem zufriedenstellenden Ergebnis für alle Beteiligten.
Genau.
Das ist ja eigentlich unbezahlbar heutzutage.
Ja,
ne?
Richtig, ja.
Wir haben ja jetzt mehrfach darüber gesprochen. Du fühlst dich eher als deutscher Architekt mit japanischem Hintergrund. Spannenderweise sind es ja die deutschen Architekten, die alle nach Japan reisen, um einfach die Architektur dort zu erleben und darüber zu lernen, auch dort mal irgendwie zu arbeiten. Was nimmst du denn aus beiden Kulturen mit und was beißt sich vielleicht auch?
Also ich glaube, das, was in Japan fehlt, ist tatsächlich dieser Gedanke der Nachhaltigkeit. Also ich glaube, das fängt jetzt langsam an, aber das ist denen uns so sehr bewusst. Das ist schon etwas, was denen fehlt aus meiner Sicht und das in Deutschland viel wichtiger eingestuft wird. Und andersrum jetzt auch, in Japan ist die Architektur nicht etwas, was ewig lang stehen bleibt, sondern das ist etwas, was für einen bestimmten Zeitraum, glaube ich, gewahrt wird. Wir gehen schon davon aus, dass es irgendwann kaputt geht und deswegen jetzt nicht mehr in Ewigkeit was baut. Ja? Und dadurch bleibt auch eine gewisse Leichtigkeit, finde ich, in der Architektur. Man denkt ja auch die Architektur nicht als Masse, sondern als Linien, finde ich. Und in Deutschland, in Europa ist es eher so, dass man die Architektur als Masse denkt. Und ich habe damals aber wirklich Schwierigkeit gehabt, damit in der Kunstakademie überhaupt über den Städtebau zu reden. Man spricht ja schon immer so von der Masse, von der Proportion und so weiter.
Jetzt würde mich noch eins interessieren. Ihr wart ja Anfang des Jahres mit dem AKJAA gemeinsam auf einer Japan-Reise. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, du warst meines Wissens der einzige Japaner, gebürtige Japaner in dieser Gruppe.
Ja, gibt's schon, ja.
Wie ist denn deine Erfahrung gewesen, also während dieser Reise und nachdem ihr zurückgekommen seid? Weil ich kann mir gut vorstellen, also wenn man als Deutscher nach Japan kommt und dann sich dort die Architektur anschaut, man ist immer begeistert, man ist immer fasziniert und möchte am liebsten irgendwie alles aufsaugen, was geht. Ihr hattet ja auch ein ziemlich straffes Programm, was ich so gehört hatte. Was mich interessieren würde, wie hast du diese Reise wahrgenommen? Also war das für dich vertraut, weil Heimat, oder war das für dich schon an einem Punkt, dass du das auch mit der deutschen Perspektive wahrgenommen hast?
Vielleicht beides. Also wenn ich mit den Kollegen und Kolleginnen aus Deutschland nach Japan gehe und Architektur anschaue, dann merke ich viele Dinge, die ich vielleicht ohne die so nicht gesehen hätte. Ich glaube, das ist schon eine neue Perspektive für mich. Das entsteht aber dann nur im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland vielleicht, ja. Also so eine Fachexkursion mit deutschen Kolleginnen und Kollegen ist für mich eigentlich fast wie so ein Traum, weil ich bin aus Japan gekommen mit 23 nach Deutschland. Ich habe noch nicht mal die Sprache so richtig gekonnt. Und ich bin ja mit ganz vielen Unterstützungen von deutschen Kolleginnen und Kollegen so aufgewachsen als Architekt. Und jetzt kann ich ja quasi als Dankeschön das zurückgeben. Und so habe ich die ganze Exkursion gesehen. Deswegen hat mich das überhaupt nicht gestört, die ganze Organisation zu übernehmen, sondern ich habe das wirklich sehr gerne gemacht. Ja. Ich hoffe, ich war auch nicht so genervt auf der Exkursion. Ich weiß nicht, wie ich gewirkt habe.
Nein, das war hoch amüsant und hoch professionell.
Okay.
Sehr gut.
Dann bin ich gut.
Ich habe nur begeisterte Rückmeldungen gehört von den deutschen Architekten.
Ganz schön.
Aber ich dachte jetzt, ich muss einfach mal fragen, so als gebürtiger Japaner, und ich kann mir vorstellen, natürlich sprachlich, kulturell bist du viel vertrauter mit allem. Das geht dir alles etwas einfacher von der Hand als jetzt jemandem, der aus einer anderen Kultur das erste Mal irgendwie nach Japan reist. Aber tatsächlich so diese Sicht auf die Architektur, die fand ich jetzt ganz interessant, wenn du sagst, dass die deutschen Kollegen dich eigentlich auf Dinge aufmerksam machen, die dir gar nicht in den Blick gekommen sind, also die du gar nicht so wahrgenommen hast. Und es ist schön zu sehen, wie beide Kulturen sich dann auf so einer Reise auch ergänzen können.
Mhm. Ansonsten hat er sich immer nur geschämt für die viel zu laute deutsche Reisegruppe in der U-Bahn.
Oder in der Bar. Da habe ich so getan, als ob ich gar kein Japanisch sprechen konnte.
Du arbeitest viel im Holzbau oder mit Holzbau. Ist das eine bewusste Entscheidung, weil du das als Thema Nachhaltigkeit quasi verstehst? Oder liegt das Holz dir tatsächlich nahe? Oder ist das jetzt quasi nur mal eine Entscheidung, die du aktuell hast? Du würdest aber auch gern mal wieder mit anderen Materialien arbeiten.
Ja, also wir bauen jetzt nicht nur Gebäude im Holzbau, sondern auch im Massivbau. Also wir gucken halt, was zu der Aufgabe passt und was halt jetzt für die Aufgabe oder für die Kommune wirklich nachhaltig ist oder wirtschaftlich ist. Bei den Aufgaben, die wir haben, als Schulbau oder Kitas oder so, da bietet sich ja meistens an Hybridbauweise, also nicht nur pauschal Holzbau oder Massivbau, sondern immer eine Kombination. Deswegen, ich sehe mich nicht als Holzbauarchitekt oder so.
Wir haben schon drüber gesprochen, du arbeitest jetzt gerade viel für die öffentliche Hand und natürlich in kleinen Städten in Schwaben, Bayern, also in der Region. Die Frage wäre jetzt, würdest du gern mal für einen privaten Bauherrn bauen und was würdest du gern bauen? Und was sich da vielleicht noch gleich anschließt, muss es immer in der Region sein oder könntest du dir auch mal vorstellen für eine größere Stadt oder sogar für Japan? Gibt es da irgendwie noch so Sachen aus Deutschland, gern das in deine Heimat transportieren wolltest? Gibt es das so als Idee?
Also für die erste Frage, wenn es nicht sein muss, dann möchte ich nicht für die privaten. Okay. Das ist so. Und das in Japan, ja, warum nicht? Also in Japan könnte ich mir vorstellen, von hier aus zu planen und dort einen sogenannten Local Architect zu beauftragen als Subunternehmer, der dann für uns das Ganze ausführen lässt oder kontrolliert. Aber wenn es darum geht, innerhalb von Deutschland oder innerhalb von Europa ganz weit weg in Stuttgart eine Baustelle zu haben, das möchte ich jetzt nicht mehr. Ich habe gerade eine Baustelle, die ist nicht so weit weg, aber da machen wir keine Bauleitung selber und da bin ich überhaupt nicht zufrieden. Vielleicht kommt da wieder mal meine Kontrollsüchtigkeit ins Spiel und wenn ich das Gefühl haben muss, dann lieber kein Projekt.
In deinem Vorgespräch hast du von pingelig gesprochen. Das ist nicht nur kontrollsüchtig, sondern auch pingelig.
Ja, bin ich pingelig, ja.
Aber du stehst dazu.
Ich stehe dazu, ja. Aber jetzt bin ich hier 40 und ich merke langsam, dass ich bei manchen Dingen doch dann nachlasse.
Mit dem Alter wird man etwas nachsichtiger, ne?
Im Schwäbischen sagt man, gescheit wird der Schwabe mit 40, andere werden das nie.
Ja, irgendwie so, ja, ja. Meine Schwiegermutter hat mir das geschrieben.
Ja, Uwe hat es schon angekündigt. Wir nähern uns dem Ende unseres Podcasts und stellen da immer gerne eine persönliche Frage. Unsere Frage an dich heute wäre, welches Gebäude des Zeitgeschehens hättest du gerne entworfen?
Was würde ich denn sagen? Vielleicht hätte ich gerne tatsächlich jetzt doch in Japan eins von den ganzen Museen in Aoshima gebaut.
Auf dieser Museumsinsel, wo eigentlich immer nur Tadao Ando bauen darf.
Ja, genau. Ja, da hätte ich gerne irgendwie was geplant und auch vielleicht was anderes vorgeschlagen. Ja.
Sehr schön. Mit dieser Fantasie begeben wir uns jetzt schon in den Feierabend. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst heute, Kasu. Hat großen Spaß gemacht und wir haben guten Einblick, glaube ich, erhalten. Und von daher ganz herzlichen Dank.